Morgen. Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung und die liebevolle Vorstellung. Ja, ich war 20 Jahre in Brasilien mit meiner Frau. Ein Teil davon hat meine Tochter miterlebt. Und noch ein paar andere Kinder. Wir haben insgesamt 5. Also meine Tochter ist in Deutschland geboren. Die anderen 4, die sind in Brasilien geboren. Das sind noch 2 Jungs, 2 Mädchen. Zuerst hatte ich Spanisch gelernt. Hier in Deutschland. Und als noch keine Leute nach Spanien fuhren, war ich schon in Spanien. Granada. Und Malaga. Und naja, an vielen Stellen war ich dort und hatte eine schöne Zeit. Und dachte immer, weil ich auch Verbindungen dort zu Gläubigen hatte, es gab damals nur eine Handvoll, dachte ich, eines Tages wirst du als Missionar nach Spanien gehen. Pero no, nicht, nix ist geworden. Ich komme nach Brasilien vor genau 40 Jahren. Und da sagt mir der liebe Heiland, Junge, bleib hier. Und habe ich gemacht. Ich habe meiner Frau einen Brief geschrieben. Eine liebevolle Anfrage. Und ein paar Wochen später hielt ich dann in so einer Urwaldstadt in Paraná den Brief in der Hand und freute mich über ihre liebevolle Zusage. Und dann sind wir mit dem Dampfer von Amsterdam nach Porto Alegre gedampft, waren da 4 Wochen unterwegs mit so einem kleinen Frachter. War sehr interessant. Und so kamen wir dorthin. Wir hatten damals keinen Strom, also Strom war da, der Uruguay und andere, ne? Aber wir hatten kein elektrisches Licht, wir hatten Plumpsklo und Regenwasser und alles sowas. Und waren dort in einer Siedlung, in der viele Deutsche lebten, bis heute. Denn zwischen 1824 und Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, also über 100 Jahre lang, sind Deutsche aus dem Hunsrück, aus Pommern, und aus Polen und Wolinien, Ukraine, nach Brasilien ausgewandert. Und dort gibt es mittlerweile Millionen Deutsche, die das Evangelium brauchen. Ich sage mal, wenn man von Flensburg bis nach Basel fährt, dann fährt man durch deutsche Städte. Und so ist es in Brasilien. Du fährst den ganzen Tag 1000 Kilometer durch deutsche Ortschaften. Die brauchen das Evangelium. Und das sah ich dort und das ist ganz wichtig. So freue ich mich, dort gewesen zu sein. Wir haben 20 Jahre dort gearbeitet. Ja, eine herrliche Zeit, auf die ich gern zurückblicke. Aber die Bibel sagt, die Alten werden Träume haben. Stimmt? Wo steht das? Oh, jetzt. Joel, ne? Joel. Die haben gesagt, Alte werden Träume haben. Von? Was? Alzheimer lässt grüßen? Von der Vergangenheit oder wie? Ja, das ist es. Die Alten haben Visionen für morgen, weil sie das gestern so gut kennen. Kleines Beispiel, hör ich mal. Wann war das? 14. Juli 1789? Pisa, Schule? Was war das? Französische Revolution. Da sehe ich immer so ein paar alte Knacker, ne? Da stehen 2 Krücken, ne? Und die gehen da so auf die Bastille und sagen dann mit letzter Kraft, nun tut das Ding doch bitte auf. Stimmt das? Nein? Da sind viele junge Leute gewesen. Alles junge Leute. Die haben die Bastille gestürmt Dahinter aber, hinter diesen Aktionen dieser jungen Leute, da lag etwas. Da waren die Visionen der Alten. Voltaire, Rousseau, andere Männer, alte Leute. Voltaire war längst tot. So, Visionen, Träume. Weil man das Vergangene kennt, träumt man von der Zukunft. Und ich wünschte mir, dass noch viele nach Brasilien gingen, um dort unter den Deutschen das Evangelium zu verkündigen. Das kann man noch immer in Deutsch machen. Ja, sicher. Es geht nicht mehr ganz so gut bei denen, aber immerhin noch einigermaßen. Gut, schön. Was wollte ich? Predigen, ja, richtig. Naja, gucken wir mal in die Bibel rein. Schauen wir mal. Mein lieber Peter, ich bin dir sehr dankbar, dass du mich eingeladen hast und hast mir gesagt, vom 2. Mose 13 und 14 so, aber du hast heute ein fantastisches Wort vorgelesen, dann hast du mir am Telefon nicht gesagt, aber da sind Sachen drin. Da, also dieses Kapitel 15, 2. Mose 15, ja? Seite 86. Ja, wer nicht findet, ne, so. Also es gab nur einen Mose, aber von dem sind die 5 Bücher. Da steht, ich will das nur jetzt mal kurz antippen, 2, 3 Sachen, die sind fantastisch. Da sind die Israeliten am Ufer des Meeres, am nächsten Morgen wachen die auf. Und jetzt kommt eins für unser humanistisches Denken, barbarisches Bild. Da liegen Tausende oder Hunderte von Ägyptern, alle tot, alle angeschwemmt. Und Gott sagt, so wie ihr sie heute seht, ihr werdet sie nie mehr wiedersehen. Also als herannahende, drohende Kriegsmacht, die euch Schrecken einjagt und nie mehr wieder. Und jetzt sehen diese Leute, die Israeliten, die toten Ägypter, und es hat sich bewahrheitet. So haben wir sie noch nie gesehen. Ne? Wie wenn da so ein... Und die ganzen Fliegen liegen da. Ne? Ja. So ähnlich war das. Jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Dann sehen die das und nach der jüdischen Tradition sagen sie, alle heben den Finger hoch und sagen, Seh Eli, das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Das ist mein Gott. Was ich da sehe, an toten Ägyptern, der Schrecken ist einfach ein für alle Mal zu Ende. Das ist die Arbeit meines Gottes. Das ist Rettung. Rettung. Da kommen wir noch mal drauf. Rettung. Und Rettung heißt Yeshua. Es gibt einige Wörter, aber das wichtigste Wort ist Yeshua. Und da hören wir Yeshua, ne? Jesus. Rettung. Rettung aus einer furchtbaren Situation der Sklaverei. Er ist mir zur Rettung geworden. Das ist mein Gott. Das Werk meines Gottes. So, und dann steht da noch etwas Interessantes. Vers 8 und Vers 10, die hat er vorhin vorgelesen. Beim Schnauben deiner Nase. So? Nein, nicht Schnauben deiner Nase. Das hat man so übersetzt. Da steht, beim Ruach deiner Nase. Habt ihr das Wort Ruach schon mal gehört? Ruach. Das ist ein hebräisches, lautmalerisches Wort, Den Ton Ruach soll deutlich werden, wie Wind bläst. Aber Ruach ist nicht nur Wind, ist auch Geist. Und der Wind, der dort bewegt wurde, um diese Dinge zu treiben, das war der Geist Gottes. Dahinter war der Geist Gottes. Schnauben heißt Ruach und Vers 10 auch, du bliesest mit deinem Atem, das Meer bedeckte sie. Der Geist Gottes schafft Rettung. Wir werden durch den Geist Gottes Rettung erleben. Das ist das große Thema, des Exodus. Gott schafft Rettung, Erlösung. Das ist immer das Thema, auch schon damals im Garten Eden. Thema war Rettung. Da wird einer kommen, der wird dir auf den Kopf treten, der den Kopf zertreten. Das nennt man das sogenannte Proto-Evangelium. Prototyp des Evangeliums. Prototyp des Evangeliums bedeutet, der Teufel kriegt den Kopf zertreten. Die absolute Machtlosigkeit Jesus Christus gegenüber, unserem Messias, unserem Erlöser gegenüber, offenbart sich da. Ne? Die absolute Machtlosigkeit. Das ist fantastisch. Rettung, vollkommene Rettung. Ich werde da, entschuldigt bitte, dass ich noch nicht in Text einsteige, ne? Aber das ist ein fantastisches Thema. Yeshua, Rettung. Unser Lehrer hat immer gesagt, man kann sich so kratzen. Man kann sich so kratzen. Man kann es aber auch, ne, ich will das ja nicht vorführen, sonst muss ich einen Doktor rufen. Bin ja schon Opi. Und so gibt es so viele Künstler im Reich Gottes. Von euch schon mal gesehen, wie jemand aus dem Wasser gezogen wurde, weil er reingeflogen ist und dann musste schnell gerettet werden? Wie macht man das? Wenn man genau sein will, am besten so umständlich wie möglich. Ne? Wenn es richtig sein soll, oder? Von wegen, du. Wenn einer gerettet werden soll, da denkt man nicht lange nach, da greift man zu und fertig ist es. Ne? Und so ist es mit der Rettung Gottes. Gott macht eine vollkommene, plötzliche, starke, alles durchdringende Rettung. Beispiel. Ich habe einen Typ gekannt, der war bewegungsarm. Der konnte nur noch so. 1,5 Liter Pinga pro Tag. Alkoholiker, total am Ende. Nichts mehr ging. Sein Nachbar bekehrte sich und dann stand er eines Tages mit seiner Frau auch am Straßenrand. Und ich nahm ihn mit in die Versammlung. Nun hat der liebe Heiland mir auch eine Nase gegeben und naja, okay, keine Beziehung mehr zu Wasser. Und dieses Zeug, dieser Zuckerrohrschnaps, der stinkt erbärmlich, wenn er mal mit inneren Säften in Berührung gekommen ist. Ne? So, und dann steht er da und ich nehme ihn mit und ich bin froh, ich kannte ihn ja von früher, ich habe von ihm gehört, ich kannte ihn nicht besonders gut, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, als es ihm noch besser ging. Und jedenfalls, ich nahm ihn mit, immer wieder stand er an der Straße, ich nahm ihn immer wieder mit und eines Tages an einem Samstagabend, sagt er so, heute Abend. Er kam nach vorne, kniete sich hin, betete und heulte sich aus, stand auf, fertig war die Geschichte. Der stand auf, komisch, da ist hier oben in den grauen Zellen was passiert. Der konnte, als er nach Hause kam, die Schnapsflasche sehen, keine Reaktion. Der konnte das Zeug riechen, keine Reaktion. Alles weggeschüttet. Der sieht seine Hacke am Montagmorgen und nimmt die Hacke und geht arbeiten und hat noch nicht mal ein Delirium. Erlösung. Also da ist physisch etwas hier oben in den Dingern passiert, hier oben in den grauen Zellen. Ja? Völlige Erlösung. Ein paar Minuten hat das gedauert. Erlösung, Yeshua. Schwupp, das Wasser ist weg, alle durch, Wasser kommt, zu Ende. Erlösung, Geist Gottes. Ich habe einen anderen Fall gehabt, der arme Typ, der war vom Teufel geplagt. Wenn der nachts aufwachte, vor allen Dingen, wenn es gewitterte, dann rannte er auf den Hof und schrie und ach, Familie war die war total fertig. So, eines Tages steht er da, zweiter Gottesdienst, den er mitmachte. Ich will mich bekehren. Okay, beten wir. Naja, dann kam noch ein bisschen eine Schwierigkeit dazwischen. Eines Tages dann rief er mich, komm doch bitte, besuch mich doch, ich möchte frei werden. Und ich komme auf seinen Hof, junger Mann, wie alt war er, 30, 32. Und stelle mein Auto hin, kommt er mir entgegen, dicht am Schweinestall. Und dann sagt mir der Erwin so, ich muss meine Sünde loswerden. Und da hat er ein Bekenntnis abgelegt. Ich habe sowas noch nie gehört. Und dann haben wir gebetet und dann sagt er, was, mir fällt noch was ein. Und dann hat er sein Leben deutlich gemacht, hat erzählt, was er getan hat, wollte das alles loswerden. Die ganzen Dinge da, geplagt von Dämonen, wie gesagt, Situation, Schweinestall, Gerüche. Ich habe so ein furchtbares, dramatisches Bekenntnis noch nie gehört, bis heute. Dann haben wir miteinander gebetet, das dauerte 2 Minuten vielleicht, lange betet man so 2-3 Minuten. Und wieder war es, ne? Ruach Elohim, der Geist Gottes. Und er war frei. Bis heute. Ich habe ihn vor ein paar Wochen in Brasilien getroffen. Ist jetzt schwer krank. Wird zum lieben Heiland gehen. Und da habe ich etwas erlebt. Ein paar Wochen später oder ein paar Monate später hatte ich, als wir unsere Bibelschule bauten, hatte ich eine Reihe von Brüdern, die schliefen da in einem gewissen Raum oder in 2 Räumen. Früh am Morgen kam ich zu ihnen und sagte, na, wie habt ihr geschlafen? Oh, der Erwin hat uns nicht schlafen lassen. Und dann gab es früher einen Chorus, der hieß ganz frei, ganz frei, ganz frei. Von Sünden, von Macht bin ich ganz frei. Sein Blut bedeckt meine Schuld, von Satans Macht bin ich ganz frei. Da hat er das nachts gesungen, im Traum. So, Erlösung. Früher ist er aufgesprungen nachts und hat der Teufel ihn geplagt und hat er geschrien, hat er Angst gehabt. Nie mehr wieder. Die Erlösung geht hinein in die, völlig ins Unterbewusste, ins Unbewusste. Fantastisch, Erlösung. Nie mehr wieder Plage vom Teufel. Nie mehr wieder Angst. Komm nach Kuba. Da treffe ich in Bayamo, einer Stadt im Osten, etwa 1000 Kilometer von Havanna entfernt, in einer Pionierarbeit einen Pastor, black as black can be, so richtig schwarz, ne? Arme, kraftvoll. Was war er? Er war früher Weltmeister im Mittelgewicht. Nie besiegt worden. Ein guter Bekannter von Fidel Castro. So. Er hatte seine Karriere aufgegeben, aus Altersgründen, und war dann in ein Loch gefallen. Das passiert mit Politikern und passiert mit Sportlern. Wenn sie nicht mehr in der Zeitung stehen, dann kommen sie ins Loch. Also nicht ins... Nein, nicht nach Celle. Nicht unbedingt nach Celle. Also nicht missverstanden. So halb im Nebel, geistig, geht er an einem Gottesdienstraum vorbei in Havanna, hört dort singen, geht rein, setzt sich hin. Nun kannte er keine Bibel. Er selber war Medium, er hatte schwarze Magie. Seine ganzen Verwandten machten schwarze Magie, die Eltern, die Schwiegereltern, seine Frau, alle. Alle mit solchen Sachen tätig. Voodoo. Jetzt sitzt er da, wundert sich, dass der Mann, der da vorne steht, sein Leben erzählt. Was ist los? Aber das, was hinter diesen Worten war, war so stark, dass er dann nach vorne kam am Schluss des Gottesdienstes, sich dort niederwarf und zu Gott schrie und betete. Nun geriet etwas über ihn. Der Geist Gottes kam. Er hat nie die Bibel gelesen. Er wusste nicht, wer Abraham war oder Noah oder Jesus. Jesus, ein spanischer Vorname. Und steht auf, spricht in einer Sprache, die er nie gelernt hat, ist glücklich, kommt nach Hause, sagt seine Frau, was ist mit dir los? Ja, sagt er, ich habe etwas erlebt, ich weiß nicht, was das ist. Komm mit, morgen Abend. Die Frau erlebt dasselbe. So, und dann erzählt er uns seine Geschichte. Inzwischen haben sich dort viele hundert Leute bekehrt in Bayamo. Eine große Gemeinde ist entstanden in der Situation dort, wie sie heute ist. Und mein Begleiter, bekannter Pastor, den juckte das Fell. Und der hatte von diesen Kratzmöglichkeiten gehört, ne, im geistlichen Kampf mit Dämonen und so. Und der sagte, hör mal, was hat der Teufel dir, musstest du nicht noch besonders und der Teufel und hat er dich denn nicht, du warst doch Hexe. Musstest du nicht noch speziell so befreit? Und hat der Teufel dich da noch geplagt? Ich habe ihm das erklärt, ich spreche ja Spanisch. Guckt er mich an, sagt er, weiß ich nicht, wie meinst du das? Ja, ich habe ihm das jetzt alles nochmal erklärt. Da sagt er, die einzigen Probleme, die ich kriegte, das waren meine Freunde, die versuchten, mein Haus anzustecken mit so Molotow-Cocktails und die haben sich dann nachher in die Haare gekriegt und haben sich untereinander verprügelt. Und das ist mir ein paar Mal passiert, aber wenn der Geist Gottes in ein Leben hineinkommt, dann gibt es völlige Befreiung. Sollte sich jemand hier in dieser Gesellschaft genötigt fühlen, darauf eine Zustimmung zu geben, da kann er das mit dem hebräischen Wort Amen sagen. Aber, oder ist euch das was Neues? Nichts Neues. Wenn Jesus einen Menschen frei macht, dann ist er richtig frei. Und das zeigt uns diese Geschichte 2. Mose 15 und das zeigt uns auch 2. Mose 13 und so weiter und so weiter. Als ich vor 25 Jahren das erste Mal in Israel war, dann, das ist Kapitel 13, als ich das erste Mal in Israel war, dann besuchte ich einen alten jüdischen Pastor, Er kannte, er war früher mal natürlich auch Rabbi gewesen, so wie ich das verstanden habe. Nun wollte ich von ihm eine Menge wissen. Sag, wie heißt das denn? Und wie heißt das denn? Und wie heißt jenes? Ein hebräisches Wort. Ich kannte ja nicht Hebräisch und wollte gerne Näheres wissen. Und dann, da gibt es auch bei Noah diese Geschichte mit diesen Gefallenen, ne? Diese komischen Typen, die da auftreten und Riesen so, ne? Ja? Kapitel 6. Sag ich, und sag mal, das wollte ich und immer wissen, ne? Und dann kam er auf eine tolle Idee. Er sagt, komm mal mit. Komm mal mit in mein Büro. Dann ging ich in sein Büro mit, nahm er die Tora, die Bibel aus dem Regal und sagte, guck mal hier, in meiner Bibel steht drin, und Gott sprach zu Noah, komm in die Arche. Sagt er, wenn du in deine deutsche Bibel hineinschaust, dann steht, geh in die Arche. Außer Martin Buber hat das keiner so übersetzt. Komm, wunderbar. Er sagt, Gott sagt nie, geh. Er sagt immer, komm. Er sagt immer, komm rein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nun gibt es, warum sage ich das? Von Kapitel 12 bis Kapitel 13, Vers 16 gibt es in der hebräischen Bibel eine Überschrift, die heißt Bo und die heißt Komm. Die fünf Bücher Mose sind nämlich in 54 Einzelteile unterteilt und jeden Teil nennt man Parasha und jeder Teil hat eine Überschrift. Zum Beispiel der erste Teil, die ersten paar Kapitel, die heißen Bereshit, also am Anfang. Dann gibt es den nächsten Noah. Und so weiter. Das sind immer einige Kapitel. Und hier steht, komm, wo? Von Kapitel 10, Vers 1. Und da lese ich was Interessantes. Da steht, Kapitel 10, Vers 1, danach sprach der Herr zu Mose, komm zum Pharao hinein. Warum? Komm. Und alle übersetzen, geh. Ja, weil der liebe Heiland auch nicht bei so einem Pharao da reingehen tut, ne? Doch, Gott ist schon längst da. Junge, komm rein, du bist hier zu Hause. Der Pharao sitzt da zwar, aber ich hab's Regiment. Das bedeutet das. Komm rein, komm. Und das, dieses, als der alte Mann mir das so sagte, dann dachte ich, Mensch, müsstest doch Hebräisch lernen. Vielleicht findest du noch ein paar gute Sachen in der Bibel, weil ich die Bibel schon so als Kind geschenkt gekriegt und durchgelesen hatte. Das ist ein fantastisches Buch. Ne? Geht euch auch so, ne? Ja, da geht euch auch so. 3 Jahre gläubig, 4-mal die Bibel durchgelesen, ne? Ist so, ne? Jo, klar. Ja. Tue recht und scheue niemand. Ja, wo steht das? Johannes Kapitel 23, Vers 18. So, nee, gehen wir mal hier in die Bibel rein. Dieser Teil, der ist fantastisch. 10, 11, 12, 13. Und da steht Folgendes drin. Vers 3, 13, 3. Mose sagte zum Volk, gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus. Gedenkt dieses Tages. Nun, ich habe mal nachgeschaut, gedenken, nachdenken, erinnert euch. Das bedeutet nicht nur, dass man sich an etwas erinnert. Remember steht da in Englisch. Nicht nur einfach, ja, remember that day. Erinnert euch dran. Oh ja, schön, ne? Wann war das? 9. November? 89. Wisst ihr noch? Die Bilder da? Ja, gut, erinnert euch dran. Nein, wenn Gott sagt, erinnert euch, gedenkt dieses Tages, dann ist das viel mehr. Dann bedeutet das, dass man aktiv etwas unternehmen muss. Man muss seine Lehren daraus ziehen. Man muss wissen, damals ist das und das geschehen und jetzt wird mir das klar. Ist an einem Bild wird das klar, als zum Beispiel Josef seine Brüder vor sich sieht, dort in Ägypten, sie kommen. Und dann heißt es, er erinnert sich seiner Träume. Und jetzt in Ägypten begreift er, was damals, als er noch 17 Jahre alt war, was er damals geträumt hat, was das damals war. Und er begreift, hier hat Gott damals zu mir geredet und er hat etwas Besonderes. Ich in meiner Dummheit habe das damals nicht so richtig begriffen, ich habe das denen so erzählt. Aber jetzt im Nachhinein, in der Rückschau, begreife ich, was damals geschehen ist. Und jetzt muss ich handeln. Jetzt muss ich klug, jetzt muss ich weise handeln. Das meint Gott mit erinnere dich. Erinnere dich des Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid. Zieh deine Lehren daraus. Denke daran, es ist eine vollkommene Erlösung. Es ist eine Befreiung aus einem Zustand, der so depressiv war, so zerstörerisch war. Du willst nie mehr wieder zurück. Zieh deine Lehren daraus. Ja, sagen die Juden eines Tages, sie sind dann schon eine Weile in der Wüste, wir erinnern uns an die Melonen, an die Zwiebeln und wie der Knoblauch so schön riecht. All das, da, Kürbisse, wir erinnern uns daran. Und wir ziehen die Lehre daraus, dass das, was wir jetzt hier kriegen, jämmerlich ist. So eine Ich als Kotzen, wenn ich jeden Morgen dieses verrückte Manna, gibt es ja nichts anderes. Fällt Gott nichts mehr ein? So eine einseitige Speise. Ja, das war so ein, wie könnte man sagen, das war so ein Powershake. Aber immer nur so ein Zeug, ich weiß es nicht. Gibt es hier Leute, die schon mal Diät gemacht haben? Ist doch die Nase voll mit sowas nachher, ne? Ich weiß es. Also habe ich aus Büchern gelesen. Ne? Und sie haben die Konsequenz daraus gezogen und haben gemurrt und haben gesagt, wollen wir nicht mehr. Schluss, aus. Käse. Und dann, es gab ein Problem mit durch diese Geschichte. Aber wenn wir uns an unsere Erlösung erinnern, was da passiert ist, das ist fantastisch. Er sagt, du bist aus dem Sklavenhaus in Ägypten erlöst worden. Das kommt 12-mal in der Bibel vor, diese Formulierung. Aus dem Sklavenhaus, aus dem Haus der Sklaverei. Das bedeutet, die haben offensichtlich zusammengepfercht, in Siedlungen gelebt, dicht an ihrer Arbeitsstelle. Und dann mussten sie wieder am Abend zum Schlafen zurück in ihren Stall, in ihren Pferch, in ihren Sklavenpferch. Wir erinnern uns an Auschwitz und andere Orte. Da mussten sie wieder zurück und dort die Nacht über verbringen und voller Schrecken dem nächsten Tag entgegenharren. Wenn sie denn müde genug waren, kaputt genug, dann haben sie halt ein bisschen geschlafen. Sklavenhaus. Du warst nichts wert. Es gab keine Gesetze. Für diese Leute gab es nichts. Daraus hat Gott uns erlöst. Und das bedeutet dieses Thema Erlösung. Aus der Sklaverei. Aber das ist mehr als eine Erinnerung, das ist etwas darin leben. Wir lesen auch, dass Gott sagt, oder dass von Gott gesagt ist, er erinnerte sich an Rachel, die Frau von Jakob, und hat sie fruchtbar gemacht. Ja? Also die Erinnerung in Verbindung mit Tätigwerden, aktiv werden. Wenn ich mich erinnere, dass ich erlöst worden bin, muss das Folgen haben. Nicht nur für mich, sondern auch für meinen Nächsten. Ich komme gleich noch darauf. Gott erinnert sich an Hannah. Und sie wird schwanger und kriegt einige Kinder. Also Samuel und noch einige danach. Gott erinnert sich und wird aktiv. Das ist das, was mit diesem Wort gemeint ist. Auch im Propheten Jesaja und auch an anderen Stellen, wo uns gesagt wird, erinnere dich. Und Gott sagt auch im fünften Buch Mose an einigen Stellen, oder Mose sagt das im Auftrag Gottes, guck mal, erinnere dich mal, wie Gott dich durch die Wüste geführt hat. Deine Klamotten sind nicht kaputt gegangen. Ne? Und wer da mal gewesen ist, oh ja, hier in so einem schönen Raum, wunderbar, da lässt sich doch herrlich über diese Dickköpfe da, ne? Israeliten reden, die Typen, die nie begriffen haben, was Gott wollte. Immer gemurrt, ne? Da geh mal 3 Tage ohne Wasser. Lass mich mal gucken, was du machst. Oder geh doch mal ein paar Tage mit deinen Schlappen da. Ja. Das war ja keine Sandwüste, war ja eine Steinwüste. Und wenn eine Sandwüste, da hättest du ja ständig den Sand da rausholen müssen. Ne? Also es wäre ja schrecklich gewesen. Es ist schon schlimm. Von wegen. Da wird dir klar, Gott hat dich wie einen Sohn durch die Wüste geführt. All diese Prüfungen, die du mitgemacht hast, all dieses Jammervolle, all das Schmerzhafte, ob jetzt der Magen geknurrt hat, weil du nichts zu essen gekriegt hast, was auch immer gewesen ist, all diese schmerzhaften Dinge, erinnere dich daran, das waren Maßnahmen Gottes, damit du seine Größe kennenlernst und es begreifst, dass er in der Lage ist, in allen Situationen Herr zu sein und dich durchzutragen, dich durchzuführen. Du musst nicht verzweifeln. Erinnere dich an die Wege deines Gottes von früher. Zieh deine Lehren für heute und gib dir selbst Hoffnung und gib anderen Hoffnung. Und das ist es. Die Erziehung Gottes, das Erlöstwerden, das sich Erinnern hat einen Sinn. Denn wir leben nicht für uns. Wir leben für andere. Gott möchte, dass wir uns nicht hier so schön nun volllabern lassen, ne? Und dass wir alles toll finden und super gepredigt oder war aber heute nicht so besonders, ne? Das hätte ja besser sein können. Ich kenne ja diese ganzen Sprüche, die man so ablässt. Nein, Gott möchte, dass all das, was wir hören, das, was wir mit ihm erleben, das, was wir an erlösenden Elementen mit ihm erlebt haben, eine Auswirkung hat im täglichen Leben auf unseren Nächsten. Wenn ich hier eine Predigt habe und du morgen an deinem Kochtopf die Wut kriegst, aus irgendeinem Grund, ich weiß ja nicht, kann ja sein, und du dich an die Predigt erinnerst, wie war das nochmal mit der Zahl 666 und mit dem Zeichen an der Stirn und wann ist denn jetzt die große Trübsal und so? Vergiss das. Es kommt darauf an, dass wir mit Gottes Wort jeden Tag in jeder Situation etwas anfangen können. Sonst brauchen wir das alles nicht zu machen. Jesus hat sich die Leute angeguckt, wenn die zu ihm kamen, und hatten große Sprüche drauf. Und dann hat er ihnen gesagt, hör mal, kümmere dich um deinen Nächsten. Wenn du Gott liebst, schön, hast du jetzt gesagt, dann lieb auch deinen Nächsten. Und dann erzählt er diese schöne Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Also das hat immer eine Auswirkung auf unseren Nächsten, Erlösung. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch etwas. Dann lesen wir in demselben Kapitel, und es soll geschehen, wenn dich künftig dein Sohn fragt, was bedeutet das? Seht ihr, das ist ein langes Kapitel, dieses Thema. Die Kommunikation zwischen Eltern und Kindern in Bezug auf Erlösung. Da haben wir zwei Aufgaben. Wir haben die eine Aufgabe, dass wir das, was wir mit Gott erleben, unserer Familie vorleben. Stimmt? Ja. Dass wir das vorleben. Aber dann haben wir eine zweite Aufgabe. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder hineinzuführen in die Wege Gottes. Durch Lehre. Kinder müssen gelehrt werden. Ich habe vorhin gehört, dass die Kinder ihren eigenen Gottesdienst heute haben. Das ist so wichtig. Habt ihr schon von Pisa was gehört? Ja? Also das hat jetzt nichts mit dem Turm zu tun, sondern da muss was anderes gerade gerückt werden in unserem Land. Ich sehe, wie in unseren Schulen, in den Kindergärten, in den Medien unsere Kinder, ich sage es in grobem Ausdruck, zu einer grauen Masse verpratscht werden, dass sie nicht mehr denken, dass sie nicht mehr selbstständig sind und dass sie doof sind und dass jeder, der Macht hat, mit ihnen machen kann, was sie wollen, was er will. Das soll geschehen. Und das passiert mit unseren Kindern. Es ist erstaunlich, das Niveau, auf dem sich unsere Kinder befinden. Hier haben wir eine riesige Aufgabe als Gemeinde Jesu und als Eltern, als Menschen, die Gott kennen. Unsere Kinder müssen etwas über die Wege Gottes wissen. Es hat eine Zeit gegeben, da haben Chaoten in unserem Land angefangen, sagen wir mal, durch die Instanzen zu gehen, bis sie an der Macht waren. Und haben seinerzeit, das wird bald 40 Jahre, da haben die seinerzeit das sogenannte Establishment weggeräumt und haben gesagt, weg damit, das taucht alles nix. Da hat mal Rudi Dutschke gefragt, und was tust du an die Stelle? Sagt er, gar nichts. Schluss aus. Und so sieht's aus. Wir lesen in der Schrift, und das dafür ist auch dieses Wort, Kapitel 13, Vers 14, fantastisch, ein Leitwort. Es gibt eine Reihe von Gesetzmäßigkeiten, Prinzipien, die in der Bibel niedergelegt sind. Und wenn wir diese Prinzipien lernen, im Gottesdienst, hier in der Lehre. Letztens war ich hier, da hast du über Jakob gesprochen. Und ich habe da hinten gesessen und hat mir große Freude gemacht. Ich dachte, hier wird durch so eine Sache, wird Menschen ein Prinzip vermittelt. Durch das Leben von Jakob lernen wir Prinzipien des Glaubens, wie wir in unserem Leben täglich zurechtkommen können. Bei Abraham, bei Isaak, bei anderen, bei Mose. Unsere Kinder müssen nicht nur wissen, Meine Eltern sind gläubig und da werden ein paar schöne Chorusse gesungen und nachher gehen sie ihre Wege. Sondern unsere Kinder müssen ganz bewusst erzogen werden in die Wege des Herrn hinein. Und wir müssen dieser Welt, die solch einen schädlichen Einfluss ausübt auf unsere Kinder, dieser Welt müssen wir das Monopol entreißen. Und wir müssen unsere Kinder lehren, was richtig ist. Unsere Kinder müssen Prinzipien lernen. Dann stehen sie nicht unten als Pratsch im Sklavenhaus wie in Ägypten, sondern dann können sie Menschen sein, zu denen Gott sie berufen hat. Das ist wichtig. Da haben wir eine Riesenaufgabe. Wir sind in dem Sinne Humanisten, indem wir mit unseren Kindern human umgehen. Wir können es nicht zulassen, dass sie kaputt gemacht werden in den Schulen. In den Schulen, in den Kindergärten fängt das ja schon an. Und dann diese ewige Zeit vor diesen, wie heißt es, diese elektronischen. Oh my goodness. Mein Freund ist Meister, Schreinermeister, Tischlermeister, baut Treppen, baut Fenster, Türen und so weiter und wohnt in einem Dorf. Und dann sagt er, ich kenne die ganzen Leute da, das sind alles mit den Vätern, Großvätern bin ich in die Schule gegangen. Dann kommen die Jungs und sagt er, bricht mir das Herz. Er erzählt mir eine Geschichte. Sagt er, da sind ein paar Jungs zu mir gekommen, die wollten bei mir arbeiten. Ich kenne die Kinder, einige waren sogar in der Sonntagsschule. Er ist nebenbei auch Gemeindeleiter gewesen, viele Jahre. Und er sagte, ich bin nachher in mein Büro gegangen, ich habe geweint. Was hat man mit unseren Kindern gemacht? Die konnten ja nicht mal richtig, mit 17 Jahren, 18 Jahren, konnten ja nicht mal richtig rechnen. Merkt ihr, welch eine Verantwortung wir als Gemeinde haben? Wir sind nicht nur gerettet, damit wir eines Tages in den Himmel kommen. Oder dass wir uns darüber zanken, wann der Herr Jesus wiederkommt, vor, in der Mitte oder nach der großen Trübsal und alle diese Sprüche. Das werden wir schon sehen. Sondern wir sind dazu gerettet, dass mein Leben in meiner Familie lebenswert wird. Dass mein Leben mit meinen Nachbarn lebenswert wird. Und dass ich das weitergebe an meine Kinder und an meine Enkelkinder. Ich habe einen Enkel. Ach, der ist hier da unten. Ne? Ne, Richie, ja, okay. Wir haben eine Riesenverantwortung. Unsere Kinder müssen Prinzipien lernen. Und wenn sie das begriffen haben, dann können wir sie hinausgehen lassen in die Welt. Und wir brauchen keine Angst zu haben, dass sie umkippen. Ein kleiner Samuel. Samuel habt ihr gehört, ja? Samuel, der wurde als Kind in die Obhut eines Priesters gegeben. Der Typ, der hat nichts getaucht. Das war ein Heini, war das. Ne? Seine Söhne, das waren ausgekochte Schufte. Ne? Ignoranten, Sünder, Ehebrecher. Und die liebe Mama, die Hanna heißt ja, hat ja mit Gnade zu tun, ne? Die hatte die Gnade, den Jungen da bei so einem Typen abzuliefern. Und die Bibel sagt, Samuel, wie steht da geschrieben? Samuel diente dem Herrn unter Eli. So ungefähr. Der hatte den schlechtesten Lehrer, den man sich je vorstellen kann. In seinen Jugendjahren. Aber diese schlechten Lehrer, der Eli, der konnte ihm zwar sagen, wie das funktioniert, so grob, ne, so diese, wie Gott redet. Ne, sagst du dann, bis er aber bei ihm gedämmert hat. Ne? Ja gut, Festplatte war schon ziemlich voll, war schon ziemlich alt. Und so, klar, dauert eine Weile. Aber dann hat er doch geschaltet und hat gesagt, also das nächste Mal, dann sagst du, Herr, dein Rede, dein Knecht hört. Hat eine Weile gedauert. Ne, also wenn wir mal alten, älteren Leute, so mit grauer Haare und so, nicht so schnell schalten, das liegt nicht daran, dass wir schon Alzheimer haben, sondern es liegt einfach daran, dass der Zugriff auf dieser riesen Festplatte nicht so schnell läuft. Ne? Wie, weil bei den anderen ist ja, wenn du jünger bist, da ist ja noch nicht so viel drauf. Ist klar. Aber dieser Junge hatte die denkbar schlechtesten Lehrer, die du dir vorstellen kannst. Und er wurde einer der besten Propheten Gottes. Warum? Die Mama, Hannah. Woher wusste Mose, als Gott ihm sagte, dort am Berg, ich bin der Gott deines Vaters. Amram hieß sein Vater. Und ich bin der Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Wenn er doch 40 Jahre am Hof des Pharao erzogen worden ist. Das kam von seiner Mama, Jocheved. Die hatte ihn erzogen. Die hatte sich gedacht, diese paar Jährchen, die ich hier habe, da muss ich eine Menge Muttermilch in Buchstaben umsetzen, damit das so richtig reingeht ins Gehirn von meinem kleinen Jungen. Und er hat es gelernt. Und genau das ist es. Wir sind hier nicht nur dazu da, dass wir Koinonia haben und eine schöne Mischpoche sind, ja? Super. Wir sind nicht nur dazu da, dass wir Gottes Wort hören, sondern wir sind dazu da, dass unser Leben doch ein bisschen in die Richtung hingeht, die Gott sich vorgenommen hat. Er hat einen Plan und dass wir das begreifen. Und da reicht es nicht, dass wir nur Gottes Wort hören, wir müssen es auch tun. Wir müssen es für unsere Kinder umsetzen. Jawohl. Rede mit deinen Kindern. Wenn dein Kind dich fragt, dann gib ihm eine gute Antwort. Dann sagst du, ich habe jetzt keine Zeit. Frag nicht so doof. Frag einen Pastor. Nein, informier dich selber in der Bibel. Okay? Und dann spring nicht von Gemeinde zu Gemeinde, ne? Sondern werde bodenständig. So, und jetzt wollen wir noch was hören und dann bin ich auch am Ende. Jetzt ist schon Viertel vor. Habt ihr den Vers gelesen? 2. Mose 13, Vers 13. Was steht da? Jeden erstgeborenen Esel sollst du mit einem Lamm auslösen. Der Esel ist gestraft. Der hat so eine riesen Ohren und hört doch nicht, ne? Aber wir wissen, dass der Esel klüger ist als ein Pferd. Die Intelligenz eines Esels überragt die eines Pferdes. Gut. Die haben auch einen großen Kopf, aber der Esel hat mehr drin halt. Und das ist vielleicht auch ein Problem. Bitte?
Deswegen ist er so stur.
Ja. Ich habe meinen Eichenkopf. Die Bibel sagt, löst den Esel, die Erstgeburt eines Esels mit einem Lamm aus. Und was ich nicht gerne mache, aber ich mache es mal. Hier haben wir ein schönes Bild für uns. Wir sind wie so ein störrischer Esel. Ist es nicht so? Klar. Ich meine, wenn wir die anderen sehen, ne? Ja, fällt uns das nicht schwer. Wir sind wie Esel. Die störrische Esel. Und da müssen wir mit einem Lamm ausgelöst werden. Da muss sich etwas verändern. Da kommt Transformation. Da muss etwas sich ändern. Da lese ich etwas Schönes in der Bibel. Könnt ihr euch an Kaleb erinnern? Kaleb. Sein Name heißt entweder Kelef von Hund. Hunde sind eigentlich feige und man muss sie zum Mut erziehen. Oder es kann auch Kolev heißen, mit ganzem Herzen. Und so etwas Ähnliches sagt ja Gott, er ist mir mit ganzem Herzen nachgefolgt. Der Kaleb hatte eine Tochter. Und diese Tochter, die kriegte eines Tages ein Erbteil. Ne, als das Land verteilt wurde, dann kriegte sie ein Erbteil, das kann man in der Bibel nachlesen. Ich will euch jetzt nicht belästigen mit der Seitenzahl. Das ist bei Josua und das ist bei Richter. So. Und dann kommt sie zu ihrem Vater, geritten, auf einem Esel. Und sie sagt, ich will Quellen haben, die oberen und die unteren Quellen. Und da ist ein entscheidendes Wort. Das heißt, und sie sprang vom Esel. Schönes Bild. Und sie sprang vom Esel. Wenn sie auf ihrem Esel sitzen geblieben wäre, hätte ihr Vater sie wahrscheinlich nicht gehört, weil das wäre auch doch etwas so etwas Ähnliches wie stolz gewesen. Vater, gib mir mal was. Ne? Nein, sie sprang vom Esel. Das ist ein Bild. Wir kennen die Geschichte von Abigail, wie sie dem, ne, 1. Samuel 25, wo sie da dem David entgegenkommt. Der David will ihren Mann und alle Leute umbringen. Dann kommt sie entgegen auf dem Esel und dann sprang sie vom Esel. Und der liebe Heiland setzt sich auf den Esel. Also auslösen mit einem Lamm. Unsere wilde Natur, unsere störrische Natur, die alles besser weiß, die Natur, die sich entgegenstemmt, die selber Entscheidungen treffen möchte gegen den Herrn, so wie ein Esel das tut. Diese Natur muss gezähmt, gebändigt und verändert und umgewandelt werden durch ein Lamm. Durch ein Lamm. Und das wünsche ich uns allen. Und dann lernen wir was für unsere Mitmenschen. Damit wir sie nicht mehr... Ne? Das ist ja elend, dass der Esel sagt immer IA und meint das gar nicht. Ne? Ja. Meint das gar nicht, was er sagt. Trotzdem meint er immer nein. So, ich denke, das soll heute Morgen reichen. Das waren so ein paar Bilder aus diesem Erlösungsvorgang heraus. Und ich wünsche mir, dass ihr das begreift und dass es vor allen Dingen begreift, wir sitzen hier nicht nur rum, um uns Gottes Wort um die Ohren blasen zu lassen, durch den Geist Gottes, ne? Ruhe, Wind, sondern dass wir etwas mitnehmen, dass wir morgen und übermorgen in den Stresssituationen, in der Firma, mit den Leuten auf der Straße, mit Nachbarn, dass wir das dann in die Tat umsetzen können und Lebensqualität weiter schenken können. Gott möchte euch alle segnen. Ja.